Einen schönen guten Nachmittag von meiner Seite. Wir haben vorher schon gehört, wie viele Menschen heutzutage in Städten wohnen, wie groß auch der CO2-Fußabdruck ist von Städten. Und Urbanisierung ist ja einer wirklich der großen Trends der letzten Jahrzehnte, der auch anhalten wird. Und ich möchte gern kurz über ein Forschungsprojekt berichten, über ein transdisziplinäres Forschungsprojekt, gemeinsam mit Naturwissenschaftlern, Sozialwissenschaftlern und eben auch Stakeholder-Beteiligung in zwei sehr unterschiedlichen Städten, nämlich in Pune in Indien und in Amman in Jordanien. Und ich möchte so ein bisschen etwas erzählen, worum es da gegangen ist, was wir rausgefunden haben und ein paar Schlussfolgerungen in Bezug auf Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft, Politik und Zivilgesellschaft. Genau. Die Nathalie hat schon gesagt, Food, Water, Energy for Urban Sustainable Environments heißt dieses Projekt. Ist ein Projekt gemeinsam mit, koordiniert von der Stanford University. Ups, ich sehe, ach so, Blödsinn. Ja, genau, so. Ich habe das doppelt, ich habe es bei mir sozusagen auf meinem eigenen Laptop und muss da weiterklicken. Koordiniert von der Stanford University. JASA ist dabei, die ÖFSE, meine Organisation, und in Deutschland das UFZ, das Umweltforschungszentrum, mit vielen anderen Partnern noch. Genau. Es geht um zwei Länder. Das eine ist Jordanien. Jordanien zählt zu den wasserärmsten Ländern der Welt. Gerade in Amman, der Hauptstadt, gibt es eine sehr ineffiziente und auch unregelmäßige Wasserversorgung. Wasser kommt ein- bis zweimal pro Woche. Das heißt, die Menschen müssen Wasser in Tanks speichern, um Wasserversorgung zu haben. Jordanien ist stark vom Klimawandel betroffen, also vor allem auch immer mehr Trockenheit. Das Grundwasser wird immer weniger. Jordanien teilt sich Grundwasserreserven mit Saudi-Arabien. Saudi-Arabien pumpt sehr viel Grundwasser, mehr als es eigentlich sagt. Genau. Jordanien grenzt an Syrien, an Israel, an Irak, also ist auch in einer Region, die sehr, sehr instabil ist, und es gibt auch grenzüberschreitende Wasserproblematiken. Jordanien hat sehr, sehr viele geflüchtete Menschen aus Nachbarländern aufgenommen, vor allem in den letzten Jahren aus Syrien, davor eben ganz viele aus Palästina. Genau, also das ist sozusagen die Situation in Jordanien. Die zweite Region, von der ich heute ein bisschen erzählen will, ist Pune in Indien. Man sieht hier, wo das ungefähr ist. Also links unten ist so eine Landkarte von Indien. Pune ist in Maharashtra, in der Nähe von 300 Kilometer von Mumbai entfernt. Da gibt es auch in Pune in Indien gibt es eine sehr, sehr starke Urbanisierung auch. Also die Stadt wächst sehr, sehr schnell. Es gibt nicht nur, so wie in Jordanien, dass die Trockenheit immer mehr zunimmt, sondern es gibt immer mehr extreme Wasserereignisse. Also es nehmen sowohl Starkregenfälle zu, als auch Trockenheit. Und es wird sehr, sehr viel Zuckerrohr angebaut. Das ist sozusagen die politische Ökonomie des Zuckeranbaus, kommt aus den 60er Jahren in Indien. Das wird immer noch subventioniert mit Mindestpreisen. Genau. Und es gibt eben diesen Fragen der Zugang, welche Bauern haben Zugang zu Wasserversorgung, welche Bauern können ihren Anbau bewässern, und eben auch eine Frage von Wasserqualität, weil eben das Wasser eigentlich, das aus Pune kommt, und das ist in vielen Städten in Indien so oder in den meisten, nicht gut gereinigt wird. Das heißt, die Bauern, die dann sozusagen unterhalb von Pune leben, wo dann die Flüsse hinfließen, haben sehr, sehr schmutziges Wasser, mit dem sie dann ihre Felder aber bewässern müssen. Genau, das ist mal sozusagen in a nutshell diese zwei verschiedenen Case Studies. Die sind insofern interessant, weil es eben sehr unterschiedliche Fälle sind sozusagen. Also einerseits eben Jordanien als wasserarmes Land in einer anderen Region, und eben Pune, das eigentlich mit Monsun noch dazu in Indien, und eben auch sozusagen eher extremere Wetterereignisse. Genau. Ja. So, ich tue das jetzt nur bei mir auch noch weiterklicken, damit ich das bei mir auch habe. Das Modell, das Projekt soll ein Modell entwickeln, mit dem man Maßnahmen testen kann, um die langfristige Versorgung von Wasser, Ernährung und Energie sicherzustellen. Das ist sozusagen das Ziel dieses Projekts. Wir haben das heute schon auch gehört, eben also sozusagen dieser Zusammenhang zwischen Wasser, Ernährung und Energie wird ja oft Nexus genannt, also sozusagen Nexus, diese drei verschiedenen Themen, die natürlich sehr, sehr eng zusammenhängen, weil Energie wird gebraucht, um Wasser zu pumpen, sozusagen Ernährung braucht man natürlich Wasser, um das zu den Anbau zu bewässern. Also diese drei Bereiche hängen sehr, sehr eng zusammen. Und jetzt gerade in städtischen Gebieten wird der Druck auf diese Ressourcen immer stärker. Das heißt, die Urbanisierung führt zu einer stärkeren Nachfrage nach diesen Ressourcen und der Klimawandel führt zu einer veränderten Ressourcenbasis. Das heißt, diese beiden Treiber, Urbanisierung und Klimawandel, sieht man da sozusagen. Also beide, Amman und Pune, sind Länder, die sehr, sehr schnell, Städte, die sehr, sehr schnell wachsen. Und eben der Klimawandel führt dazu, dass es einerseits zu mehr Trockenheiten kommt, aber eben auch zu mehr Überflutungen, vor allem in Pune, und zu immer extremeren Wetterereignissen. Genau. Was haben wir gemacht, um da jetzt sozusagen zu diesem Modell zu kommen? Wir haben im Februar 2019 Stakeholder-Workshops organisiert, um einmal zu schauen, was sind denn die Herausforderungen, die sich die verschiedenen Stakeholder in den zwei verschiedenen Regionen gegenüber sehen. Mit diesen Herausforderungen und Lösungen, die wir da gesammelt haben, haben die Modellierer von diesem Projekt, das sind sowohl Hydrologen als auch Ökonomen, Ökonominnen, ein Modell entwickelt, mit dem man dann Politikmaßnahmen evaluieren kann. Und jetzt im September und im Juli, im Juli war ich in Pune und im September in Jordanien, um diese Modellergebnisse vorzustellen. Genau, da sieht man so ein bisschen einen Eindruck. Wir haben diskutiert einerseits mit Vertretern von sozialen Organisationen, mit Bauern, Bäuerinnen, Experten, Expertinnen vom Wasserministerium, von verschiedenen Ministerien, mit Leuten von Unis, also sozusagen eine sehr gemischte Gruppe. Das waren diese Workshops in Amman, in Jordanien. Genau. Und was wir gemacht haben, da will ich jetzt nicht genauer darauf eingehen, aber nur um ein bisschen so zu zeigen, wie wir das systematisch gemacht haben. Wir haben in diesen Workshops jeweils Herausforderungen gesammelt. Also wir haben die Leute gefragt, was sind denn eure Herausforderungen in Bezug auf die Versorgung mit Wasser, Energie und Landwirtschaft? Das war die eine Frage. Und dann haben wir gefragt, was macht ihr denn, um diesen Herausforderungen zu begegnen? Also Coping Strategies. Und die dritte Frage war dann, welche Lösungen würdet ihr denn vorschlagen, um die Situation zu verbessern? Auch in Bezug auf die Zukunft. Und das sozusagen nicht erschrecken, ich zeige das nur sozusagen als damit, um zu sehen, wie wir das gemacht haben. Das sind sozusagen die verschiedensten Challenges, die da gesammelt worden sind. Ich sage ein paar Beispiele. Das eine ist zum Beispiel, dass eben viele Pflanzen, die angebaut werden, sehr, sehr viel Wasser konsumieren, obwohl es weniger, eigentlich gar nicht genug Wasser gibt. Zum Teil eben sind es dann Wassermelonen oder Tomaten in Jordanien, die dann exportiert werden, obwohl es gar nicht genug Grundwasser gibt. Auf der anderen Seite, dass es sehr viel Leaks gibt in den Rohren, also dass sozusagen die Rohre sehr, sehr undicht sind. Das ist sowohl in Pune als auch in Jordanien der Fall. In Jordanien gibt es ein riesiges Energieproblem. Es gibt langfristige Verträge mit Israel bezüglich Energielieferung, das anscheinend daran hindert, mehr Solarenergie aufzubauen. Also sozusagen die verschiedensten Challenges sind gesammelt worden in diesen Bereichen Wasser, Energie und Landwirtschaft. Und diese Challenges sind danach systematisiert worden und sind dann durch diese Systematisierung in das Modell eingeflossen. Und in diesem Modell gibt es einerseits sozusagen Szenarien, das habe ich vorher schon gesagt, Klimawandel kann man nicht beeinflussen, Urbanisierung können sozusagen jetzt die Politiker, Politikerinnen auch nicht beeinflussen. Und dann gibt es aber auf der anderen Seite Interventions, also das, was man wirklich machen kann, um die Situation zu verändern, also Politikmaßnahmen. Und diese Politikmaßnahmen sind eben von diesem Modell getestet worden. Das zeige ich jetzt auch nur sozusagen ein bisschen, um zu schauen, wie komplex dieses Modell ist. Also das ist jetzt etwas, woran die Leute jetzt fast 3 Jahre gearbeitet haben, um hier verschiedenste Daten einzufügen, eben Sachen, die man nicht beeinflussen kann, aber eben auch Dinge, die man beeinflussen kann. Da geht es um Grundwasser, wie viel Grundwasser ist vorhanden, wie viel, wie viel bewässern die Bauern, wie viel Wasser brauchen die verschiedenen Pflanzen, die da angebaut werden, was konsumieren die Menschen, also die Nachfrage nach Wasser. Also diese ganzen unterschiedlichen Dinge sind in dieses Modell eingeflossen und das ist eine Riesenarbeit. Also das ist wirklich jetzt jahrelange Arbeit von einigen, von vielen Forscherinnen und Forschern. Und jetzt möchte ich eben zu ein paar Ergebnissen kommen, die da rausgekommen sind. So, ich muss das wieder nachklicken bei mir. Also es gibt verschiedene Ergebnisse, die da rausgekommen sind. Das eine aus der Modellierung ist zum Beispiel rausgekommen, in Pune ist es möglich in der Zukunft, dass es eine dreijährige Dürre gibt. Also bis jetzt war das immer so in Pune der Fall. Ich weiß nicht, ob Sie Indien kennen. In Indien ist es so, da gibt es immer 3 Monate lang recht viel Regen. Das ist dann der Monsun. Und mit diesem Wasser muss man dann den Rest des Jahres auskommen. Das heißt, da gibt es dann sehr viele Staudämme. Und aus diese Staudämme, die wird das Wasser während des Monsuns gestaut und dann nach und nach sozusagen an Pune und an die darunterliegenden Gebiete dafür gerne geöffnet. Da werden die Dämme dann geöffnet quasi. Und aus dem Modell ist jetzt rausgekommen, es kann aber sein, dass es nicht nur eine einjährige Dürre gibt, sondern dass es eine Dürre gibt, die 3 Jahre hintereinander ist. Und da muss man natürlich ganz andere Politikmaßnahmen setzen und ganz anders vorbereitet sein auf eine 3-jährige Dürre. Da muss man schauen, dass man zusätzliche Speicher sozusagen baut. Da muss man auch schauen, sozusagen, welche Pflanzen können da überhaupt noch bewässert werden. Was macht man mit der Wasserversorgung in der Stadt? Wie macht man die effizienter? Also wir haben das präsentiert und dann eben mit den Policymakern diskutiert, was macht man denn in so einem Fall? Ein zweites Ergebnis, das rausgekommen ist, ist, dass zum Beispiel das klingt jetzt irgendwie nicht so wichtig, aber dass der Wassertankermarkt in Amman vielfach höher ist, als die offiziellen Zahlen sagen. Also in vielen Städten im globalen Süden wird die Wasserversorgung mit Wassertankern gemacht. Das heißt, da wird Grundwasser gepumpt und diese Wassertanker, wie Öltanker, kommen in die Stadt und da holen sich dann die Menschen ihr Wasser für die Tanks. Und da ist viel, viel höher, als die offiziellen Zahlen sagen. Das heißt, es wird viel mehr Grundwasser gepumpt, als eigentlich angegeben wird. Ja. Dann aus Satellitendaten ist herausgefunden worden, dass eben Saudi-Arabien viel mehr Grundwasser pumpt aus dem gemeinsamen Speicher, als eigentlich vereinbart ist. Ja, also das kann man sozusagen sehen, was wächst dort eigentlich und es muss doch bitte, also wie viel muss das bewässert werden und daraus ist geschlossen worden, dass sich die an diese Verträge zum Beispiel gar nicht halten. Ja, und dass der Grundwasserspiegel auch deshalb viel, viel schneller sinkt. Aus Surveys, die gemacht worden sind und Fokusgruppeninterviews, ist rausgekommen, und wir haben ja heute das SDG 11 und sozusagen Leaving No One Behind als Thema, dass die Unterbrechung der Wasserversorgung dazu führt, dass eigentlich die Frauen sehr, sehr stark darunter leiden in armen Haushalten, weil die müssen dann vor allem in den Slums zu Pumpen gehen und Wasser holen und müssen sich dann um Wasser anstellen, weil eben die Wasserversorgung immer mehr unterbrochen wird. Und was wir auch drauf gekommen sind, ist, dass es eben sehr große Widersprüche gibt, oft zwischen der Wahrnehmung der Leute, auch der Zivilgesellschaft und den wissenschaftlichen Daten. Also zum Beispiel haben uns die Bauern gesagt in Pune, dass der Grundwasserspiegel sinkt. Und die hydrologischen Daten zeigen aber, dass es in dieser Region, dass der Grundwasserspiegel eigentlich nicht sinkt. Und es ist halt sozusagen auch eine interessensgeleitete Ansage, weil natürlich sozusagen, wenn der Grundwasserspiegel sinkt, brauchen sie mehr Unterstützung. Das heißt, sie müssen das irgendwie sagen, dass das so ist. Oder zum Beispiel auch die Zivilgesellschaft in Pune sagt, dieses Rainwater Harvesting hat so ein Riesenpotenzial, also dass man das Regenwasser auffängt. Das hat aber gar nicht so ein großes Potenzial, wie die glauben. Das heißt, da ist auch der Dialog zwischen Wissenschaft und Zivilgesellschaft so wichtig, damit die richtigen Forderungen auch stellen können. Genau. So, das sind sozusagen, das kann man dann nachlesen, das sind dann die sozusagen Illustrationen von den Dingen. Und da möchte ich noch zu den Schlussfolgerungen kommen. Also was dieses Projekt gezeigt hat, das ist, also in dem Projekt haben einerseits Naturwissenschaftler mit Sozialwissenschaftlerinnen und Stakeholder-Experten, Expertinnen zusammengearbeitet mit eben Zivilgesellschaft und Expertinnen und Wissenschaftlerinnen vor Ort. Und das, was für uns so stark rausgekommen ist, ist, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass es da einen ganz, ganz engen Dialog gibt, um eben unterschiedliche Arten von Wissen zusammenzubringen. Also einerseits das Wissen um die Daten, um die Klimadaten, um die hydrologischen Daten, aber eben auch um sozusagen andere Arten, um die ganzen Fragen der ganzen Zahlen, aber eben auch um das Wissen um welche Gesetze werden eigentlich nicht umgesetzt und warum, was ist eigentlich die politische Ökonomie, was passiert eigentlich, also sozusagen Dinge, die man eigentlich durch Daten und Zahlen nicht herausfinden kann. Ja? Also diese unterschiedlichen Arten von Wissen zusammenzutragen und dann rechtzeitig auch eine Einigkeit und eine Klarheit über zukünftige Szenarien herzustellen. Also dass es zum Beispiel sein kann, dass es eine dreijährige Dürre gibt, das war für alle neu. Und da war auch die Zivilgesellschaft war ganz überrascht, aber auch Expertinnen waren überrascht, und dass man sich darauf einstellen kann, dass es eben durch wissenschaftliche Erkenntnisse, dass man vorbereitet ist durch das, was, auf das, was in der Zukunft passieren kann, und rechtzeitig einen Dialog führt mit den verschiedenen Stakeholdergruppen, um eben zu schauen, was kann man machen in so einem Fall und auch zu Lösungen kommen, die mitgetragen werden. Sozusagen, also dafür ist auch dieser Dialog zwischen Wissenschaft und Politik und Zivilgesellschaft so wichtig, um sich klar zu werden, was kann denn sein und was machen wir denn in so einem Fall. Ja, was glaube ich auch wichtig ist, ist, dass eben so Irrtümer, falsche Annahmen, interessensgeleitete Aussagen auch aufgeklärt werden, dass es mehr Transparenz gibt. Und ich finde, und das betrifft ja nicht nur Pune und Amman, sondern das betrifft ja sozusagen alle Städte oder alle Regionen, dass es eine wissensbasierte und inklusive Entscheidungsfindung geben kann durch eben eine enge Zusammenarbeit von diesen verschiedenen Gruppen. Danke.